5 aktuell präsentiert.
Das Gesundheitsmagazin. Jeden Sonntag um 9.35 Uhr.
Einfach besser informiert. B5 aktuell.
Heute dreht sich bei uns wieder alles um das Leben mit Behinderung. Am Mikrofon begrüßt Sie Holger Kiesel. Diesmal sehen wir uns unter anderem Bayerns erste inklusive Jugendherberge genauer an und wir stellen ein Projekt aus Unterfranken vor, das blinden Langzeitarbeitslosen wieder einen Job verschaffen soll. Zunächst aber wenden wir uns den Vätern von Kindern mit Behinderung zu. Sie gehen mit der speziellen Situation ihres Nachwuchses oft anders um als die Mütter und bräuchten dementsprechend auch andere Beratungsangebote. Die sind bislang aber rar. Markus Kaiser hat nachgefragt, wie man Vätern von Kindern mit Handicap am besten helfen kann.
Wenn Heribert Lebhardt mit seinem fast 30-jährigen Sohn Fabian an den Starnberger See zum Schwimmen geht, sitzt jeder Handgriff. Der Vater hebt seinen Sohn aus dem Rollstuhl, nimmt ihn an die Hand und geht langsam mit ihm ins Wasser. Die regelmäßigen Vater-Sohn-Wochenenden sind Heribert Lebhardt besonders wichtig. Er findet, es gibt einen Unterschied, wie Väter und Mütter mit behinderten Kindern umgehen.
Also ganz oft erlebe ich es so, dass zum Beispiel Männer überhaupt nicht wahrnehmen, wenn andere Leute schauen oder das wahrnehmen, aber es interessiert sie nicht besonders, ja, während Frauen da oft ganz empfindlich darauf reagieren.
Auch die Sozialforschung bestätigt einen gewissen Unterschied zwischen Vätern und Müttern im Umgang mit Kindern mit Behinderung. Männer sind oft die Pragmatiker, die ihre Gefühle und Ängste beiseite schieben und aktiv werden, mit der Haltung, wir schaffen das. Wenn es hingegen darum geht, mit Einrichtungen, Schulen oder Beratungsstellen ins Gespräch zu kommen, dann sind eher die Frauen gefragt. Das führt oft dazu, dass die Bedürfnisse von Vätern unter den Tisch fallen, so Wolfgang Mühr vom Institut für Praxisforschung und Projektberatung in München.
Väter spielen in Beratungsstellen oft eine Nebenrolle. Also oft ist es ja so, dass bei Einladungen gesagt wird, Angebote für Eltern oder Angebote für Familien. Und da zeigt sich in aller Regel, dass das dann Angebote für Mütter werden. Wenn man Väter erreichen will, dann muss man sie ganz bewusst ansprechen.
Freizeit- und Beratungsangebote, die auf die speziellen Bedürfnisse der Väter zugeschnitten sind, gibt es bisher aber nur vereinzelt. Damit sich das ändert, hat das Bayerische Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration eine Broschüre herausgebracht, an der Wolfgang Mühr mitgearbeitet hat. Er sagt, Väter wollen durchaus über ihre Sorgen und Ängste sprechen, aber sie wollen vorher nicht erklären müssen, dass sie ein Kind mit Behinderung haben. Das kann in Gruppen gelingen, in denen sich speziell Väter treffen, auch mal ohne Partnerin. Dann besteht nicht die Gefahr, dass sich die Männer aus dem Gespräch zurückziehen.
Da ist dann relativ schnell eine Basis da. Man kennt die Hintergründe, tauscht sich aus. Die Männer merken, dass sie nicht alleine sind und sie sehen, wie andere mit dem Problem umgehen.
Solche Treffen organisiert der Sozialarbeiter Daniel Wilms an der Bildungs- und Erholungsstätte Langau in der Nähe von Schongau. Er weiß, wer mit Vätern ins Gespräch kommen will, muss etwas mit ihnen unternehmen. Gemeinsame Vater-Kind-Ausflüge, Angeln oder Kegeln. Er erinnert sich an einen Nachmittag,
wo der Vater einfach mitten beim Kegeln auf mich dann zukam und mit einem Sohn mit Autismus-Spektrum-Störung, der in seinen Stereotypien drin ist, der sehr laut und kreischt. Und das ist einfach unglaublich anstrengend für den Vater gewesen. Und dass es einfach mal loswerden kann und so passiert zufällig. Ja. Und auf einmal ist man in einer Tiefe drin im Gespräch, die grenzt an den Rand der Therapie oder Beratung.
Vom Tun zum Sprechen kommen, das kennt auch der Vater Heribert Lebhardt, der schon an Veranstaltungen in der Langau teilgenommen hat und regelmäßig Motorradtouren mit anderen Vätern behinderter Kinder unternimmt.
Zum Beispiel ist Fabian sein Freund. Da steht an, dass er von zu Hause auszieht. Und das ist nicht so ganz einfach, weil er von seiner Behinderung her in einem normalen Wohnheim nicht genommen wird. Und klar, redet man da, wie gut es weitergehen, was für Möglichkeiten gibt es.
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration will mehr Gelegenheiten schaffen, bei denen sich Väter austauschen können. Das Ministerium hat die Bildungs- und Erholungsstätte Langau über Jahre gefördert und hier jetzt die Fachstelle Väter von Kindern mit Behinderung eingerichtet. Hier können sich Einrichtungen beraten lassen, wenn sie selbst Väterangebote schaffen wollen. Die Broschüre, die unter anderem an Frühförderstellen und Wohlfahrtsverbände verschickt wurde, soll hierfür auch Kontakte vermitteln. Finanzielle Unterstützung für die Schaffung neuer Angebote ist von Seiten des Ministeriums aber nicht geplant. Auch deswegen ist es dem Psychologen Gerhard Hackenschmid vom Institut für Praxisforschung und Projektberatung in München wichtig.
Für die Einrichtungen, dass die nicht versuchen, die Männer in ihre bestehenden Angebote hineinzupressen, sondern dass die Einrichtungen auch die Männer befragen, was sie Interesse haben. Und so beginnt sicherlich ein guter Dialog. Und wenn dann Ideen kommen, wo die Einrichtung merkt, ja, das ist auch für uns interessant, dann ist das sicherlich gut umzusetzen.
Unter b5aktuell.de/gesundheitsmagazin finden Sie den Link zur Broschüre des Bayerischen Sozialministeriums. Auf dem Arbeitsmarkt haben es Menschen mit Handicap nicht gerade leicht. Die Arbeitslosenquote in dieser Gruppe ist besonders hoch. In wirtschaftlich schlechten Zeiten werden Menschen mit Behinderung oft als Erste entlassen. Ein Projekt in Unterfranken will nun speziell die Situation von blinden und sehbehinderten Menschen in diesem Bereich näher analysieren und Langzeitarbeitslosen wieder einen Job verschaffen. Wolfram Hanke erklärt, wie das funktionieren soll.
Martin Gutmann ist so ein typischer Fall. Der 46-Jährige aus Nürnberg hat 2008 seinen Job in der Sicherheitsbranche verloren, weil er krankheitsbedingt immer schlechter sehen konnte. Nach einer Ausbildung als Telefonist im Berufsförderungswerk Veitshöcher im BFW ist er seit 5 Jahren auf Arbeitssuche.
Ich habe mich sogar bis Bonn beworben beim Gesundheitsministerium. Das Problem ist einfach in meinen Augen auch, dass viele Arbeitgeber zurückschrecken, einen blindentechnischen Platz einzurichten.
Weit über 50 erfolglose Bewerbungen hat Martin Gutmann schon hinter sich. Kein Einzelfall, sagt Projektleiterin Monika Weigand. Fast 3/4 der Blinden und Sehbehinderten haben aktuell keine Beschäftigung. Deshalb ist die Idee für das Projekt Aktila BS entstanden.
Aktila BS steht für Aktivierung und Integration langzeitarbeitsloser, blinder und sehbehinderter Menschen.
Das Projekt läuft über 3 Jahre und ist in 2 Phasen unterteilt. Phase 1 soll eine Bestandsaufnahme sein, warum die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Blinde und Sehbehinderte so schlecht ist. Befragt werden dafür 250 Betroffene, Firmen, Bildungseinrichtungen und Mitarbeiter von Vermittlungsstellen wie Jobcentern. Und dann folgt Phase 2.
Wir möchten aus den befragten Teilnehmern 50 auswählen, die wir wirklich zurück in den Job bringen, indem wir sie eben ganz individuell, passgenau auf ihre Probleme abgestimmt, nochmal fördern. Am Ende wollen wir diese 50 ausgewählten Teilnehmer zurück in die Arbeit gebracht haben.
Wie sehen die Bedürfnisse der Arbeitnehmer aus? Welche Ansprüche haben die Firmen? Wo hakt es im Jobcenter? Diese Fragen sollen mit dem Projekt beantwortet werden, denn daran scheitert oft die Vermittlung in der Praxis, erklärt Integrationsmanager Manfred Gerlinger. Ein Arbeitsplatz für Blinde und Sehbehinderte hat nämlich spezielle Anforderungen.
Das heißt, wir brauchen eine entsprechende Hilfsmittelausstattung mit elektronischen optischen Hilfsmitteln bei unseren Sehbehinderten. Für unsere Blinden die Ausstattung mit einer Braillezeile, dass die mit der Braillestift arbeiten können. Und das Ganze muss dann so in einen Arbeitsplatz eingebunden werden, dass natürlich die normalen Abläufe einer Firma auch wirtschaftlich darstellbar und nachvollziehbar sind. Da haben wir häufig die Hürden, dass der Arbeitgeber sich das zunächst mal sehr schwer vorstellen kann. Und wir zwar als Integrationsmanager viel Überzeugungsarbeit leisten, aber es letztendlich doch häufig so ist, dass man gerne Abstand davon nimmt und sagt, nee, das ist uns zu komplex, zu kompliziert, das lassen wir lieber.
Aufklärung ist wichtig, und zwar auf allen Seiten, sagt auch Martin Gutmann. Aus seiner Erfahrung bei der Arbeitsplatzsuche weiß der 46-Jährige, woran es oft scheitert und warum normal sehende Mitbewerber in der Auswahl bevorzugt werden.
Aus meiner Sicht ist es einfach so, dass die Arbeitgeber viel zu viel Angst haben, einen Blinden zu beschäftigen, weil es vielleicht zu viele Probleme gibt. Ich habe gehört, manche Firmen schrecken einfach zurück, Callcenter zum Beispiel, weil sie möchten, dass jeder Mitarbeiter an jeden Platz eingesetzt werden kann. Wenn man jetzt einen Platz extra für einen blinden Menschen einrichtet, mit Braillezeile zum Beispiel, dann kann nur der Blinde an diesem einen Platz arbeiten und ein Sehender käme mit dieser Technik gar nicht zurecht.
Februar 2020 soll das Projekt Aktila BS abgeschlossen sein. Dann haben 50 Blinde und Sehbehinderte im optimalen Fall einen neuen Job und Integrationsmanager wie Manfred Gerlinger deutlich mehr Chancen, ihre Klienten an den Mann zu bringen.
Was aus meiner Sicht auch ganz deutlich wichtig ist, dass wir eine Handreichung für die Jobcenter haben im Umgang mit diesem Personenkreis. Sozusagen einen Katalog, dass man mal sagt, ich habe diese oder jene Fragestellung oder das und das steht so vor mir. Und dass man sagt, Handreichung, ich schaue mal nach, wie können wir denn das handeln für die Praxis der Berater vor Ort. Weil auch, glaube ich, da durch die hohe Fluktuation, die es einfach beim Jobcentern gibt, es wichtig ist, dass es da eine Kontinuität gibt und sei es durch eine Handreichung durch uns.
Auch Anna Peider-Savada möchte Menschen helfen. Sie ist Psychotherapeutin und beherrscht die Gebärdensprache. Also kann sie, ohne zusätzlichen Dolmetscher, gehörlose Patienten behandeln. Weil sie aber eine reine Privatpraxis hat, braucht sie für jeden gesetzlich Versicherten eine Sondergenehmigung, damit die Kosten übernommen werden. Mit einer sogenannten Sonderbedarfszulassung könnte sich Anna Paida-Sawada die lästigen und oft langwierigen Einzelanträge sparen. Veronika Wawacek erklärt, warum die bislang nicht erteilt wurde und zeigt, wie eine gute Psychotherapie für Gehörlose aussehen sollte.
Anna Paida-Sawada ist Verhaltenstherapeutin im Münchner Stadtteil Schwabing. Vor 4 Jahren hat sie sich in ihrer Privatpraxis auf Gehörlose spezialisiert. Sie weiß, worum es geht, wenn sie Nachrichten wie diese bekommt.
Einfach schreiben, dass einen Termin zum Kennenlernen möchtest, weil du Psychotherapie brauchst. Der hat gemeint, ich soll ihm bitte schreiben, ob ich einen freien Termin habe.
Die Psychotherapeutin sagt, sie kennt die Gehörlosenkultur gut. Sie weiß, dass besonders viele ältere Gehörlose Schwierigkeiten haben, sich schriftlich auszudrücken. Einige waren in Regelschulen, wurden unterrichtet wie Hörende. Ihre Schriftsprache sei deshalb oft auf dem Niveau eines Viertklässlers. Das müsse man wissen, um auf Gehörlose angemessen eingehen zu können. Denn auf dem überfüllten Psychotherapiemarkt ziehen Gehörlose deshalb häufig den Kürzeren.
Wenn nicht behinderte, hörende Patienten manchmal 6 Monate auf einen Platz warten, ich würde mich fragen, wie lange würde so jemand warten?
Anna Paida-Sawada nimmt Gehörlose ernst. Sie beherrscht die Gebärdensprache. In ihrer Praxis muss also kein Klient den umständlichen Weg über einen Dolmetscher gehen. Und sie weiß um die besonderen Bedürfnisse Gehörloser. Dass sie an der Tür abgeholt werden müssen, weil sie das Surren des Türöffners nicht hören können. Dass sie sich unter Umständen bemerkbar machen durch Licht an- und ausknipsen und dass viele von ihnen einen ganz besonderen Bedarf an Psychotherapie haben.
Was öfters vorkommt, ist das Thema Gewalt. Sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt in Kindheit, in Internat, in der Schule.
Eine Untersuchung der Bayerischen Behindertenbeauftragten bestätigt, die Mehrheit der gehörlosen Frauen hat Gewalt erfahren. Viele sind traumatisiert. Der Bedarf für eine spezialisierte Psychotherapie sei gegeben. So hat Anna Paida-Sawada ihren Antrag auf eine sogenannte Sonderbedarfszulassung im vergangenen Herbst begründet. Denn bislang ist es so, die Therapeutin hat keinen Kassensitz. Das heißt, sie muss für jeden gesetzlich versicherten Patienten einen eigenen Antrag auf Erstattung der Kosten stellen. Also bei jedem einzelnen Fall erklären, dass sie die einzige Therapeutin in München ist, die die Gebärdensprache beherrscht.
Manchmal dauert es 1 Woche, manchmal dauert es aber auch wirklich bis zu 4 Monaten.
Für die Patienten heißt das langes Warten in seelischer Not. Die Kassen hätten bislang jede Therapie gezahlt. Anders aber sieht es der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung. Den Antrag auf die sogenannte Sonderbedarfszulassung, mit der sich Anna Paida-Sawada die Einzelanträge ersparen würde, wurde im Februar abgelehnt. München sei mit Therapeuten überversorgt, heißt es in dem Schreiben. Die Zusatzqualifikation Gebärdensprache sei kein psychotherapeutisches Verfahren, das eine solche Sonderzulassung ermögliche. In einer schriftlichen Erklärung an den Bayerischen Rundfunk bezieht sich der zuständige Ausschuss auf ein Urteil des Bundessozialgerichts von 2014.
Aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber die Ansprüche kommunikationsgeminderter Patienten auf das Recht zur Benutzung spezieller Kommunikationsmethoden bzw. zur Einschaltung von Kommunikationsmittlern und die Übernahme der hieraus resultierenden Kosten beschränkt hat, ist abzuleiten, dass Krankenkassen und kassenärztliche Vereinigungen nicht verpflichtet sind, ein speziell auf sprach- und kommunikationsbehinderte Menschen ausgerichtetes, flächendeckendes Versorgungsangebot in jedem Fachgebiet zur Verfügung zu stellen.
Heißt also, Dolmetscher werden im Einzelfall gefördert, nicht aber ein spezialisierter Therapeut für Gehörlose. Anna Paida-Sawada überlegt jetzt, Widerspruch einzulegen. Bis dahin aber heißt es für Gehörlose, entweder sie warten auf die langwierige Einzelgenehmigung ihrer Krankenkasse oder sie versuchen, einen Platz bei einem anderen Therapeuten mit Kassensitz zu bekommen. Dann allerdings mit Dolmetscher, was eine Therapie in der Regel erschwert.
Es besteht oft kein Blickkontakt, weil wenn der Therapeut zu einem gehörlosen Patienten spricht, muss der gehörlose Patient durchgehend den Dolmetscher anschauen.
Die Beziehung zwischen Therapeut und Klient leidet dann darunter. Und die Allgemeinheit langfristig auch, denn die Kassen müssen tiefer in die Tasche greifen, um einen extra Dolmetscher zu zahlen.
Ein großer Gewinn für die Allgemeinheit ist Bayerns erste inklusive Jugendherberge. Der Neubau in Bayreuth ist nicht nur weitgehend barrierefrei, er ist auch als Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung konzipiert. Und auch ein Drittel der Mitarbeiter dort hat ein Handicap. Christiane Scherm war vor Ort und hat auch einige der ersten Gäste gefragt, wie sie die neue Jugendherberge so finden.
Mir gefällt am besten die Terrasse, Schwimmbad, Bowlingbahn, alles so, was wir jetzt anzugemacht haben.
Ja, wir hatten da 4 Betten und ein ganz großes Bad, also es war sehr schön.
Wir haben Hochbetten und ich schlafe da immer gern oben, das ist richtig cool.
Nach einer Woche in der neuen Jugendherberge haben die Jugendlichen einer Förderschule aus Thüringen alle ein Lächeln im Gesicht. Lehrerin Bärbel Ivanova hat sich ganz bewusst für diese Jugendherberge entschieden.
Das Weitläufige und das Weiträumige und dass man überall auf allen Ebenen sich treffen kann. Uns hat auch oben gefallen, die Partnerstädte in aller Welt, und das haben wir dann in der Stadt wiedergefunden, und so können die Kinder ganz einfach viel lernen.
Das inklusive Konzept der Jugendherberge ist bayernweit einzigartig und zeichnet sich vor allem durch mehr Platz aus. Das Gebäude ist sehr offen gestaltet und in großen Teilen barrierefrei, sagt Leiterin Anja Kurt.
Das Erste natürlich, was auffällt, ist die große Foyerhalle, die halt auch ohne Säulen ist, dass man ebenerdig reinkommt, 2 Türen schon mit dem Türöffner öffnen kann. Wir haben ja auch nur 2 Etagen, also auch von den 4 Etagen des Bestandsgebäudes auf 2 runterzugehen, ist natürlich ein sichtbarer Bereich.
In den 2. Stock zu den Seminarräumen und zur großen Sonnenterrasse kommen Rollstuhlfahrer mit einem Aufzug. Alle Zimmer für körperlich eingeschränkte Gäste liegen im Erdgeschoss. 13 Zimmer sind es insgesamt. 56 barrierearme Betten stehen zur Verfügung.
Barrierearm heißt auch, dass wir wirklich auch mal ein Stockbett drinnen haben, weil es ist ja auch immer 1 oder 2 in der Familie, die natürlich auch gerne mal oben schlafen wollen. Wir haben ein behindertengerechtes Zimmer, was wirklich mit allen Normen ausgestattet ist.
Vom inklusiven Konzept profitieren nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern auch Familien mit Kinderwägen oder ältere Menschen mit Rollator. Wie Ingrid Für aus Nordrhein-Westfalen. Sie besucht gerade mit ihrer Familie den Enkel, der in Bayreuth studiert, und übernachtet mit Tochter, Schwiegersohn und dem 2. Enkelsohn in der Jugendherberge.
Ja, die Rampe ist sehr schön, dass man damit gehen kann und dass ich überall hinkomme, wo alle anderen Familien auch hinkommen, nicht mich irgendwie zurückgesetzt fühle.
In den ersten Wochen haben schon viele Familien, Schulklassen und Pärchen in der Jugendherberge übernachtet, aber auch Klassen von Förderschulen, die die speziellen pädagogischen Angebote genutzt haben. Teamtraining, Bewerbungstraining oder die inklusiven Theater- und Kunstprogramme. Die Seminarräume kommen speziell bei Gruppen von Hörgeschädigten gut an, weil es dort eine sogenannte Induktionsschleife gibt, erklärt Leiterin Anja Kurt.
Eine Verstärkung der eigenen Hörgeräte und der Akustik, die man im eigenen Innenohr verspürt, und dass man, wenn man die zuschaltet, einfach auch dem Geschehen besser folgen kann, ohne Störsendungen im eigenen Innenohr. Ansonsten ist es natürlich so, dass wir auch mit Sehbeeinträchtigten das Haus voranbringen möchten. Wir haben festgestellt am Tag der offenen Tür, dass wir ganz Blinde nicht ganz gerecht werden können, weil einfach die Blindenschrift dafür zu wenig im Haus angebracht ist.
Die Idee, in Bayern eine inklusive Jugendherberge zu bauen, gab es schon lange. Allerdings werden Jugendherbergen normalerweise im Bestand saniert und ein behindertengerechter Umbau ist sehr aufwendig. Deshalb hat der Verband die Chance genutzt, im Zuge des Neubaus in Bayreuth gleich ein barrierefreies Haus zu bauen. Inzwischen passen auch die Voraussetzungen in der Region. 2012 ist Bayreuth als besonders behindertenfreundliche Stadt ausgezeichnet worden. Nun steht der 11 Millionen Neubau zwischen Universität und Schwimmbad. Insgesamt haben dort 180 Gäste Platz. Gefördert wurde das Projekt vom Freistaat Bayern, von der Aktion Mensch und vom Landesverband der Jugendherbergen. Kinder, die mit der Schule eine Klassenfahrt nach Bayreuth machen, zahlen in der Nebensaison 25,90 Euro mit Frühstück und im 4- oder 6-Bettzimmer. Wer in der Festspielzeit einen Städtetrip nach Bayreuth plant und im Einzel- oder Doppelzimmer schlafen will, muss 30,90 Euro bezahlen.
Robert Rollinger war auch auf der Suche nach einem inklusiven Urlaubsziel. Eigentlich sollte er längst weg sein. Da ist wohl mal wieder gründlich was schiefgelaufen.
Grüß Gott. Rollinger mein Name. Ich sag's ja, ne? Eigentlich wollte ich ja in die nächsten Tage in Urlaub fahren. Bloß, so wie das im Moment ausschaut, wird das wahrscheinlich vorerst nichts werden. Aber halt, ich muss von vorn anfangen. Ich hab da vor kurzem einen ganz heißen Tipp gekriegt. Eine ganz neue, total inklusive Freizeitlocation soll es angeblich geben. Einmalig in ganz Bayern, hat's geheißen. Das ist doch genau das Richtige für mich, hab ich mir gedacht, hab mir auch gleich eine Telefonnummer geben lassen und hab da auf der Stelle angerufen. Ja, und dann hab ich denen halt verzeiht, wer ich bin, was ich so mach, dass ich im Rösti sitz und so weiter. Alle meine wichtigen Eckdaten eben. Auf einmal fängt er am anderen Ende von der Leitung stottern an. Ja, ich war ja eigentlich gar nicht so die gewünschte Zielgruppe, hat er gesagt. Ja, aber warum denn jetzt nicht, hab ich gesagt. Ich bin doch auf der Suche nach einem inklusiven Freizeitangebot. Und das seid ihr doch, oder etwa nicht? Ja, das war ja im Prinzip schon richtig, aber das Ganze war halt irgendwie für eine andere Klientel gedacht. Ja, jetzt verliere ich aber gleich die Geduld. Ich hab doch gesagt, dass ich Rollstuhlfahrer bin. Und wenn das Angebot inklusiv ist, dann... Na, hat er gemeint, ich darf das grundsätzlich alles falsch verstehen. Gar nichts verstehe ich falsch, hab ich gesagt. Aber sie lassen mich ja nicht ausreden. Na, meint er wieder, er wollte mir doch schon die ganze Zeit erklären, dass bei der Geschichte einfach um ein ganz anderes Kundensegment gegangen hat. Ja was, hab ich dann ganz empört gesagt, nehmt sie am Ende bloß Leute mit einem Elektrorollstuhl? Oder bloß gehörlose Frauen? Nur Blinde mit Hund? Das waren ja mal ganz neue Formen von Diskriminierung. Inzwischen war der am anderen Ende von der Leitung schon ziemlich runter mit den Nerven. Ich sollte ihm doch bitteschön endlich einmal ein paar Minuten zuhören, hat er mir quasi angefleht. Das war im Prinzip ja gar kein Problem, dass ihr Behinderung hätt, hat er dann gesagt. Und es war auch total wurscht, was für eine Einschränkung das ich hätt. Und auf Rollstuhlfahrer warten sie ja überhaupt komplett eingerichtet. Bloß, sie hätten halt gerade schon so viel Leute mit Behinderung, dass sie mich leider jetzt nicht auch noch nehmen könnten mit meinem Rollstuhl. Das tat ihm zwar herzlich leid für mich, aber die Nichtbehindertenquote müsste schließlich erfüllt werden. Ganz ohne Fußgänger, die alles sehen und alles hören und auch sonst alles kennen, gingen sie ja wohl auch nicht. Das war ja sonst auch schon wieder Diskriminierung. Danach habe ich nur noch Tuten gehört in der Leitung. Na super. Fußgängerquote, habe ich auch noch nie gehört. Was ist denn das jetzt wieder für ein neumodischer Schmarrn? Ich glaube, ich roll erstmal ab und suche mir einen anderen Urlaub. Irgendwas, wo es noch einen Quotenrollstuhlfahrer brauchen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus.
Damit endet für heute das B5 Gesundheitsmagazin rund um das Leben mit Behinderung. Am Mikrofon verabschiedet sich Holger Kiesel.